Detektor FM.
In diesem zweiten Juni-Podcast 2021 sprechen wir mit Kerstin aus München, denn die ist zu Pfingsten mit dem Rad einmal ziemlich weit durch Bayern gefahren. Von München ging es bis nach Hof in 2 Tagen und dann auch noch ein Stück zurück. Wir sprechen über diese Reise zu den Eltern und ein bisschen auch in die Kindheit und wie sich das angefühlt hat für Kerstin.
Total spannend. Und jetzt fällt mir auf, wo wir drüber reden, Pfingsten, Himmelfahrt, katholisch. Vielleicht ist da doch noch irgendwie ein bisschen was, aber ist nur so eine Beobachtung von mir, vielleicht irre ich mich auch. Wir sprechen aber auch mit Silvia Schenk, der ehemaligen Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer. Die eine oder der andere mag sich daran erinnern, 2001 ist sie mal Präsidentin geworden, galt damals als totale Revolution, hat da nicht so gut funktioniert im Verband, aber egal. Sie war auch mal die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International und wir sprechen über die Vergabe und die Absage der Bahn-Europameisterschaften an Belarus, denn diese hätte ja Ende Juni stattfinden sollen. Ist aber inzwischen wegen der Ryanair-Entführung abgesagt worden und auch völlig zu Recht. Ich glaube, da gab es ein ziemlich eindeutiges Urteil, dass man da keine Europameisterschaft stattfinden lassen kann.
Eigentlich hätte Ende Juni, genauer gesagt vom 23. bis zum 27. Juni in Belarus, was früher Weißrussland genannt wurde, die Europameisterschaft im Bahnradsport stattfinden sollen. Doch seit der erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine im Mai und der Verhaftung des belarussischen Regimekritikers Roman Protasevich hat der Europäische Radsportverband die EM in Minsk abgesagt. Schon ein paar Tage vorher hatte der Bund Deutscher Radfahrer die Teilnahme abgesagt. Inzwischen ist die EM mit ungewissem Austragungsort auf den Oktober dieses Jahres verschoben worden.
Silvia Schenk ist von 2001 bis 2004 Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer gewesen und von 2006 bis 2013 hat sie sich bei Transparency International im deutschen Vorstand insbesondere mit dem Sport beschäftigt. Silvia Schenk hat beispielsweise auch lange die Arbeitsgruppe Sport von Transparency geleitet. Sie ist also kurzum eine Frau, die sich mit dem schwierigen Thema Sport, mit der Großgemengelage Sport und Politik auskennt und wir freuen uns, dass wir mit ihr über dieses Thema sprechen können, was ja momentan auch ohne Frage ganz viel in Bewegung noch ist. Ich sage hallo und schönen guten Tag, Frau Schenk.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Ist denn die Absage der Bahnrad-EM aus Ihrer Sicht zu spät gekommen?
Auf jeden Fall, weil es ist ja schon viel früher reagiert worden, sowohl vom IOC als auch insbesondere vom Internationalen Eishockeyverband und von den modernen Fünfkämpfern. Die Weltmeisterschaft, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist im Eishockey, sollte ja ursprünglich in Lettland und Weißrussland stattfinden und ist dann nur auf Lettland konzentriert worden. Das ist, glaube ich, schon Anfang März oder wann entschieden worden, also ist einige Zeit her. Und genauso hat der moderne Fünfkampf seinen Weltcup verlegt, die Entscheidung war auch ungefähr zur selben Zeit wie im Eishockey. Also der Radsport hat sehr, sehr spät reagiert, denn die Pressionen gerade auf Sportlerinnen und Sportler in Belarus, die gibt's jetzt ja schon seit Monaten.
Ja, und da stellt man sich natürlich die Frage, ob das im Radsport nicht bekannt ist, denn es ist ja bekannt, dass der Ruf des belarussischen Regimes mindestens zweifelhaft ist. Spielen solche Fragen bei der Vergabe nach wie vor keine Rolle?
Also bei der Frage der Vergabe sah das ja noch nicht so aus. Die Situation ist, dass nach den Wahlen im vergangenen Jahr, deren Rechtmäßigkeit ja angezweifelt wird von der Opposition und nach den vielen Protestaktionen, die es gegeben hat, wo auch Sportlerinnen und Sportler an vorderster Front mit dabei waren, in Minsk und anderen belarussischen Städten, dass da der Druck auf die Sportlerinnen und Sportler durch das Regime unglaublich zugenommen hat. Man muss sehen, dass Ende Februar, Anfang März, Lukaschenko, also der Diktator in Weißrussland, zugleich Präsident des Nationalen Olympischen Komitees war. Das ist dann beanstandet worden vom Internationalen Olympischen Komitee, weil eben das Nationale Olympische Komitee die Sportlerinnen und Sportler überhaupt nicht geschützt hat. Kein Wunder, wenn der Präsident des Landes zugleich auch Präsident des NOKs ist. Dann ist jetzt der Sohn von Lukaschenko der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Es bleibt also alles bestens in der Familie und damit haben die Sportlerinnen und Sportler überhaupt keine Chance. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Viele Sportlerinnen und Sportler in Belarus sind, wie bei uns auch, dort in der Armee oder auch in der Polizei und sind freigestellt gewesen fürs Training. Und als sie dann protestiert haben, hat sofort der Staat reagiert, hat die Freistellung widerrufen, hat sie aus den Trainingszentren rausgeworfen. Selbst diejenigen, die für Olympia schon qualifiziert sind, jetzt für Tokio 2021, konnten nicht mehr trainieren. Und von daher hat es also ganz erheblichen Druck, insbesondere auf Sportlerinnen und Sportler gegeben und da musste der Sport frühzeitig reagieren.
Auf diesen Druck kommen wir später auch in dem Gespräch nochmal zurück. Was mich nochmal interessieren würde, ist der Aspekt der Vergabe, den Sie ja auch gerade nochmal gesagt haben. Die Vergabe fand ja natürlich vorher statt. Müsste es da irgendwie im Prozess dann sowas geben, wie man guckt nochmal genauer hin, ein Jahr bevor es losgeht oder sowas, so in der Methode?
Also man kann ja nie voraussehen, was passiert wann in einem Land. Das ist immer die Schwierigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange im Voraus, ich nehme an 2 Jahre, höchstens die Europameisterschaft im Bahnradsport vergeben wurde. Man muss andererseits sehen, dass bei Olympischen Spielen, bei Fußball-Weltmeisterschaften es 7 Jahre im Voraus ist. Da kann also noch viel mehr in der Zwischenzeit passieren. Wichtig wäre, dass alle internationalen Sportorganisationen, ob nun auf kontinentaler, also europäischer Ebene oder weltweit, von vornherein Menschenrechtsaspekte bei der Vergabe berücksichtigen und dann auch bei der Durchführung. Das heißt, man muss bei jedem einzelnen Schritt in der Vorbereitung, in der Organisation vor Ort schauen, welche menschenrechtlichen Risiken gibt es und dann entsprechend reagieren. Und da kann man Präventionsmaßnahmen von vornherein einplanen. Gegen solche Repressionen wie jetzt in Weißrussland hilft gar nichts. Da hilft dann wirklich nur noch Boykott bzw. Entzug der Sportveranstaltung.
Sie sagen, da hilft nur noch Boykott. Jetzt gibt's ja aber auch tatsächlich Leute, die sagen, na ja, der Sport ist doch unpolitisch. Das IOC oder auch die FIFA, die betonen das ja immer mal wieder. Und Sport könne doch Begegnungen schaffen und Verständnis überhaupt erst möglich machen. Was sagen Sie denn dazu?
Das ist ja grundsätzlich nicht falsch, dass Sport Begegnungen schafft. Ich bin auch eine, die sagt, also Boykott ist das alleräußerste Mittel, was aber nicht heißt, dass es nie angewendet werden darf. Also nochmal, wenn der Staatspräsident, der Diktator selber Präsident des NOKs ist oder seinen Sohn dorthin schickt, wenn er Sportlerinnen und Sportler unter Druck setzen lässt und noch nicht mal die Sportverbände und das Nationale Olympische Komitee die Sportlerinnen und Sportler schützen, dann geht in dem Land gar nichts mehr. Dann kann man nicht guten Gewissens dorthin fahren. In anderen Zusammenhängen gibt es durchaus Möglichkeiten, dass der Sport etwas bewegt. Nur muss man dann eben auch von vornherein ganz klar menschenrechtliche Sorgfalt, so heißt das heutzutage, anwenden. Also konzentriert auch Maßnahmen umsetzen, die dafür sorgen, dass keine Menschenrechtsverletzungen passieren.
Sie haben vorhin die Situation von Sportlerinnen und Sportlern in Belarus schon mal angesprochen. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen, unter welchem Druck stehen Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen, wenn sie sich vielleicht nicht ganz konform verhalten?
Also wir haben das ja generell, dass das IOC zum Beispiel Meinungsäußerungen von Athletinnen und Athleten einschränken will, auf gar keinen Fall auf dem Podium. Die Diskussion läuft weltweit. Also ein bisschen Druck gibt's überall, aber in Belarus hat das eben nochmal völlig andere Formen angenommen, dass alleine die Teilnahme an Protesten, und zwar an friedlichen Protesten, dass alleine die dazu geführt hat, dass ganz erhebliche Maßnahmen gegen Athletinnen und Athleten ergriffen wurden. Einige sind auch im Gefängnis gelandet, sind also kurzfristig verhaftet worden. Andere sind eben aus ihren Trainingsmöglichkeiten rausgeworfen worden, hatten gar keine Chance mehr, überhaupt ihren Sport zu betreiben. Und aktuell ist es so, dass Verfahren eingeleitet worden sind gegen 2 Aktivisten, die sich eben für die Sportlerinnen und Sportler in Weißrussland eingesetzt haben und die jetzt ihrerseits verfolgt werden und denen drohen Haftstrafen.
Jetzt haben Sie im Vorfeld uns auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Transparency International sich da auch engagiert. Sie haben da sozusagen auch eine eigene Aktion dazu. Was machen Sie denn da? Wie engagieren Sie sich?
Also das hat insofern eine etwas längere Geschichte, als Transparency sich ja eigentlich vorrangig um das Thema Antikorruption kümmert. Wir aber seit 2010, 2011 und den Vorgängen um die FIFA-Vergabe nach Katar und Russland, wo ja sowohl Korruptionsfragen sich stellten, als auch Menschenrechtsprobleme, sehr eng international mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten. Die Sport and Rights Alliance gibt es seit 2014. Das ist ein Zusammenschluss zum Beispiel von Amnesty International, Human Rights Watch, internationalen Gewerkschaften, Football Supporters Europe und Transparency International Deutschland. Und wir kümmern uns um unterschiedliche Themen und haben deshalb sehr frühzeitig auch schon angefangen, solidarisch mit den Sportlerinnen und Sportlern in Belarus vorzugehen, haben die unterstützt, haben Resolutionen gemacht und jetzt aktuell setzen wir uns eben für die beiden belarussischen Akteure ein, die versucht haben, Geld zu sammeln, um die Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen und die nun ihrerseits verfolgt werden.
Dann weiten wir den Blick vielleicht noch mal ein bisschen. Es hieß ja auch im Vorfeld, wenn man sich das mal anschaut, es hätte sonst niemand die Kosten für die Bahn-EM übernehmen wollen. Haben wir im Westen, wenn man das mal so sagen darf, so pauschal, andersrum auch ein Problem damit, keine Großveranstaltung mehr ausrichten zu wollen? Und dann gehen die eben oft an autokratische Systeme, wie jetzt in diesem Fall?
Also das wundert mich jetzt, weil die Bahn-EM meines Wissens durchaus auch schon in westlichen Demokratien stattgefunden hat. Also ich kann jetzt nicht die letzten 10 Austragungsorte aufzählen, aber ich weiß zumindest aus der Vergangenheit, dass das durchaus nicht nur in Autokratien war. Aber es ist natürlich so, dass gerade solche Länder sehr viel leichter Geld locker machen, auch für eine Veranstaltung, die vielleicht nicht ganz so attraktiv ist, oder sie sogar mehr Geld dafür aufwenden, als eine westliche Demokratie aufwenden würde, um sich eben damit auch schmücken zu können. Also Lukaschenko versucht ja sehr gezielt, sich über den Sport auch ein positives Image zu verschaffen. Das merkt man ja an verschiedenen Aktionen, die da laufen. Er lässt sich auch beim Eishockeyspielen mit Wladimir Putin dann fotografieren. Also da spielt Sport als eine Möglichkeit, sich positiv darzustellen, eine wichtige Rolle. Und gerade da muss der Sport, müssen die Verbände aufpassen, dass sie sich eben nicht instrumentalisieren lassen.
Wie konkret wirkt es dann in dem Fall denn, dieses Schmücken? Also welche Auswirkungen hat das und wie kraftvoll ist das für so ein Regime wie Belarus?
Also es hieß ja vorhin, der Sport behauptet, er sei unpolitisch. Thomas Bach macht das übrigens nicht mehr, als er IOC-Präsident wurde. 2013, 2014 hat er in einer seiner ersten großen Reden vor den Vereinten Nationen gesagt, der Sport ist immer auch politisch und kann sich dem gar nicht entziehen. Das bedeutet aber eben auch die Verpflichtung, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Wir haben Gott sei Dank inzwischen weltweit eine Situation, dass es nicht mehr so einfach ist, dass sich eine Diktatur mit Sport schmücken kann, weil eben die Zivilgesellschaft und die auch investigative Journalisten und andere sehr schnell dann dabei sind und sagen, hoppla, da wird versucht, den Sport zu instrumentalisieren. Das darf nicht passieren. Aber natürlich kann es nach innen und nach außen immer noch wirken, zumindest bei Einzelnen. Wenn ein Land sagt, hier alles wunderbar, bei uns hat diese oder jene Sportveranstaltung stattgefunden, wir haben eine wunderbare Organisation geliefert, alles gar nicht so schlimm bei uns. Und da muss eben dringend aufgepasst werden. Sonst ist der Sport auf eine negative Art und Weise politisch genau so, wie er eigentlich nicht sein will.
Jetzt sprechen wir hier schwerpunktmäßig über den Radsport. Wie würden Sie da den Radsport einordnen im Vergleich zu anderen Sportarten? Hat man da auch solche, sage ich mal, zweifelhaften Vergaben oder zweifelhaften Kooperationen oder ist das vor allen Dingen ein Radsportproblem?
Also der Radsport hat sicherlich noch einen Nachholbedarf in der Frage, wie hält das mit den Menschenrechten? Die FIFA hat ja inzwischen seit 2016, 2017 ein Menschenrechtskonzept, arbeitet dort ganz systematisch die einzelnen Themen ab. Das heißt jetzt nicht, dass die FIFA alles schon richtig macht, aber sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das werden Ihnen Amnesty International, Human Rights Watch und andere auch bestätigen. Ausgelöst natürlich durch die Situation in Katar. Das IOC ist inzwischen dabei, sich ein Menschenrechtskonzept zu erarbeiten und hat dort erste Schritte schon gemacht. Die UCI hat das so noch nicht und wir haben uns schon vor 3-4 Jahren, als es noch das Profiteam Merida Bahrain gab, drum gekümmert, auch zum Beispiel gegenüber der Tour de France Organisation, also gegenüber der ASO, zu sagen, hier Bahrain ist auch ein sehr repressiver Staat und versucht eigentlich durch die Namensgebung, durch das Sponsorship für so ein Profiteam, sich reinzuwaschen und ein positives Mäntelchen umzuhängen. Also der Radsport hat da im Verhältnis zu einigen anderen Sportorganisationen noch Nachholbedarf.
Dann bleiben wir doch noch ganz kurz beim Radsport ganz konkret. Gerolf hat schon angesprochen, jetzt soll im Oktober die Europameisterschaft stattfinden. Eigentlich sollte die Bahnrad-WM in Turkmenistan im Oktober stattfinden. Inzwischen ist aber auch diese offiziell wegen der Einschränkung durch Covid-19 auch abgesagt worden. Das ist ja durchaus auch problematisch, oder?
Jetzt Turkmenistan, also ich muss gestehen, mit dem Land habe ich mich noch nicht intensiv auseinandergesetzt, auch ein ehemaliger Gussstaat, wie die Situation dort ist, kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen, deshalb kann ich da schwer jetzt etwas zu sagen, dass jetzt Absagen natürlich auch wegen Covid-19 noch dazukommen und damit eine Sportart insgesamt unter Druck ist, wo bringe ich denn eigentlich meine Veranstaltung noch unter, ist natürlich ein Problem, das kann aber nicht dazu führen, dass man dann faule Kompromisse bei den Menschenrechten macht.
Wenn der Radsport und andere Sportarten es in Zukunft richtig machen wollen und sollen, was ist in Ihren Augen Best Practice bei der Vergabe von Wettkämpfen?
Also Best Practice ist das, was inzwischen die FIFA praktiziert und erstmals für die Weltmeisterschaft der Männer 2026 Mexiko, Kanada, USA praktiziert hat, nämlich von vornherein schon bei den Bewerbungskriterien Auflagen zu machen, was zu den Menschenrechten im Detail berichtet werden muss, auch einen unabhängigen Bericht einzufordern, dass das Bewerberland eben darlegen lassen muss von einer unabhängigen Institution, wie die Menschenrechtssituation dort eingeschätzt wird, dann auch bezogen auf die jeweilige Sportart beziehungsweise auf die Veranstaltung, die dort geplant ist. Und das kann entweder dazu führen, dass man sagt, in das Land können wir gar nicht gehen, oder aber, dass man gemeinsam mit dem Land oder mit den Ländern dann einen Maßnahmenplan erarbeitet, wie die menschenrechtlichen Risiken so vermindert werden, dass das verantwortbar ist, in dem Land die Weltmeisterschaft oder Weltcup oder was immer es ist durchzuführen. Und auch wie dafür gesorgt wird, wenn doch etwas passiert, was man nie 100% ausschließen kann. Auch in Deutschland können Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall passieren, dass dann aber zumindest für Abhilfe gesorgt, Schadensersatz geleistet wird und so weiter. Und die FIFA macht das in einem sehr, sehr aufwendigen Prozess inzwischen. Das wird sich jetzt erstmal zeigen, wie das funktioniert. Für 2026 sind ja auch nicht ganz einfache Länder. Wenn ich an Rassismus in den USA denke, Korruption und Machismus, also Frauenfeindlichkeit, auch Gewalt in Mexiko, den Umgang mit indigenen Völkern in Kanada. Also da gibt es durchaus auch menschenrechtliche Probleme. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie das im Detail funktioniert. Es wird noch nicht alles 100% laufen, aber das ist eigentlich das, wie internationale Verbände künftig mit den Vergaben und dann auch mit der Organisation von Weltmeisterschaften und anderen Veranstaltungen umgehen müssen.
Dann nehmen wir mal den Fall, ich wäre Funktionär beim Bund Deutscher Radfahrer oder beim Europäischen Radfahrbund oder sogar der UCI und würde jetzt diesen Podcast hören und mir denken, oh ja, da muss ich was machen. Wohin wende ich mich denn? Zu Amnesty, zu Human Rights Watch, zu Ihnen? Ihre Nummer hat man da wahrscheinlich, oder?
Also an mich würde sich der Bund Deutscher Radfahrer, glaube ich, nicht wenden, weil da bin ich immer noch persona non grata, nach also langer Zeit. Aber eigentlich könnten sie sich an mich wenden. Also beim Deutschen Fußballbund habe ich in einer Projektgruppe das Menschenrechtskonzept für den DFB mit erarbeitet und wäre dazu natürlich auch beim Bund Deutscher Radfahrer oder bei anderen Verbänden bereit. Auf internationaler Ebene, ja, also Amnesty und Human Rights Watch arbeiten nicht so, dass sie Konzepte erarbeiten für Unternehmen oder für Sportverbände, sondern sie weisen eben auf die wunden Punkte hin und geben höchstens nochmal Ratschläge dann zu einzelnen Fragen. Da gibt es aber auch Agenturen, die man beauftragen kann und die dann Menschenrechtskonzepte erarbeiten im Detail. Also das ist ja kein Hexenwerk. Deutsche Unternehmen haben sich auch auf den Weg gemacht. Wir diskutieren ja gerade, oder es wird jetzt eingeführt, das Lieferkettengesetz in Deutschland. Das ist ja auch eine Maßnahme, wie deutsche Unternehmen im Ausland schauen müssen, dass nicht durch ihre Lieferanten, durch Produktion im Ausland oder durch den Abbau zum Beispiel von Kobalt oder die Ernte von Kakaobohnen und so weiter im Ausland Menschenrechtsverletzungen passieren. Das muss dann auch der Sport für seine Bereiche anwenden. Das kann man entsprechend übertragen. Und da gibt's Experten. Man kann sich durchaus auch mit einem Sponsor in Verbindung setzen. Wenn der Sponsor schon ein Großunternehmen ein Menschenrechtskonzept hat, dann kann er sicherlich auch dem gesponserten Sportverband ein paar Tipps dazu geben.
Jetzt ist Ihre aktive Zeit beim Bund Deutscher Radfahrer schon ein bisschen vorbei. Fast 20 Jahre ist es schon her. Damals gab's noch nicht so eine genaue Aufmerksamkeit für solche Themen, oder?
Nein, damals gab es auch die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte noch nicht. Die sind erst 2011 von den Vereinten Nationen beschlossen worden. Die wurden erarbeitet ab Anfang des Jahrtausends. Auslöser war damals der UN-Generalsekretär Kofi Annan, der sagte, es genügt nicht, den Staaten den Schutz der Menschenrechte zuzuschreiben. Das war das bisherige Konzept. Die Staaten sind alleine zuständig, die Menschenrechte in ihrem Staatsgebiet zu schützen. Und Kofi Annan sagte mit vielen anderen, die Wirtschaft in einer globalisierten Welt muss auch Verantwortung übernehmen, weil sie eben vor Ort in den verschiedenen Ländern produzieren lässt, Mineralien abbauen lässt, Öl abbauen lässt und so weiter. Und nur wenn die Wirtschaft sich auch dann um ihre Verantwortung kümmert, in Zusammenspiel am besten mit den jeweiligen Staaten, dann kommen wir mit den Menschenrechten voran. Deshalb wurden diese UN-Leitprinzipien in einem jahrelangen Prozess erarbeitet. Und wir sind eben von der Sport and Rights Alliance seit 2014 dran, die jetzt auf den Sport zu übertragen und von den Sportorganisationen zu verlangen, dass sie da quasi wie ein Wirtschaftsunternehmen agieren und entsprechend auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und wie gesagt, die FIFA ist dran, das IOC ist dran, der Internationale Leichtathletikverband World Athletics lässt gerade eine Konsultation dazu laufen. Also einzelne Verbände haben sich da schon auf den Weg gemacht. Der Deutsche Fußballbund hat als erster nationaler Fußballverband das vorangebracht. Also da tut sich durchaus einiges.
Eigentlich hätte Ende Juni, genauer vom 23. bis zum 27. in Belarus, die Europameisterschaft im Bahnradsport stattfinden sollen. Wird sie jetzt nicht, unter anderem wegen der Ereignisse, die wir alle mitbekommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und wir haben darüber gesprochen mit Silvia Schenk und vor allen Dingen auch über die politische, menschenrechtliche Verantwortung von Sportverbänden, von Organisatoren, von Großveranstaltungen. Wir danken sehr für das Gespräch und für die Einblicke.
Danke auch und tschüss.